Kein Dorf? Dann ist das dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag mit Julia und Katharina.
Hallo zurück bei Kein Dorf, dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag mit Julia und
Katharina, hallo.
Wir freuen uns ganz doll, dass ihr wieder dabei seid, heute in Episode 2. Ich bin schwanger und jetzt?
Es wird spannend heute, glaube ich.
Ja, ich freue mich auch schon total auf unser Thema, aber bevor wir ganz tief einsteigen, erstmal, was gibt's Neues von dir?
Genau, Live-Update. Ich glaube, wir sind beide diese Woche sehr mit dem Thema Kita beschäftigt gewesen. Wir können so viel sagen, dass unsere Kinder jetzt alle in die Kita gehen. Mein Sohn seit ungefähr einem halben Jahr und du machst gerade mit deinem Sohn die Eingewöhnung.
Ja, tatsächlich sind wir seit dieser Woche durch. Ich kann es selbst noch gar nicht glauben. 3 Wochen Eingewöhnung sind schon rum. Der hat das irgendwie sehr straight durchgezogen. Er hat voll Bock auf Kita und ja, ist jetzt fertig. War aber natürlich trotz allem ganz schön aufregend, irgendwie die erste Phase jetzt. Ja, wir haben gestartet mit Kind 2, war das jetzt deutlich einfacher als mit dem ersten Kind, muss ich sagen. Irgendwie damals, weiß ich, habe ich irgendwie sehr gelitten und gedacht, oh, die ist noch viel zu klein und überhaupt kenne ich die Leute nicht und wie wird das alles werden? Und ich war, glaube ich, selbst unfassbar aufgeregt und ja, jetzt irgendwie kannte man die Räumlichkeiten, die ErzieherInnen und ja, ich wusste, die Große ist auch auf jeden Fall immer da und ja, wenn was ist, kenne ich irgendwie den Weg und weiß schon alles, was abläuft und ja, ich weiß, wie die Eingewöhnung abläuft und solche Sachen. Das hat wahnsinnig geholfen, mir und ich glaube, ihm tatsächlich auch. Also der hat mich ja, seitdem er auf der Welt ist, eigentlich in die Kita begleitet, um die Große wegzubringen und ja, ich glaube, allein, dass er diesen Weg irgendwie ständig gemacht hat, dass er auch die Gesichter schon zum Großteil kannte, irgendwie die Abläufe schon zumindest ein bisschen mitbekommen hat, dass es halt morgens eine Brotdose gepackt wird und ja, dass man dann sich anziehen muss, Schuhe an und dann geht's los und ja, dass dann irgendwie an der Garderobe sich umgezogen wird und so weiter. Ich glaube, diese Abläufe schon so lange gesehen zu haben, hat ihm total geholfen, reinzukommen. Und ja, jetzt ist er drin und ist irgendwie schon so groß und ja, liebt es total.
Verrückt, wie schnell das geht. Und hast du so die erste Zeit alleine auch ein bisschen genießen können?
Ja, anders als wahrscheinlich die meisten jetzt denken würden. Ich habe mich tatsächlich total in den Haushalt gestürzt. Ich habe das irgendwie total gefeiert, jetzt zu Hause zu sein. Ich habe mir tatsächlich, ja, erzähle ich jetzt, das ist ein bisschen peinlich, aber ich habe mir beim Putzen Putzvideos auf YouTube angeschaut, um noch besser zu putzen. Also es klingt total blöd. Putzen ist jetzt auch gar nicht so meine Lieblingsbeschäftigung, aber ich habe es gern ordentlich und ja, irgendwie das Erste, was jetzt möglich war, wenn 2 Kinder aus dem Haus waren und ich noch nicht wieder arbeite, war irgendwie die Wohnung mal so richtig gründlich zu putzen. Ich bin noch lange nicht durch. Es ist unglaublich, wie viele Baustellen sich da auftun können. Aber ich habe irgendwie mit Liebe auf der Leiter gestanden und die Küchenoberflächen geschrubbt und dabei mir angehört, wie eine andere Frau ihre Küche putzt und welche Tricks sie da anwendet. Und tatsächlich auch viel dabei gelernt. Also wer seine Küche mal sauber machen will, klickt euch durch YouTube. Da gibt es echt coole Hacks. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass man das Gummi in der Spülmaschine rausnehmen, reinigen und wieder einsetzen kann. Habe ich vorher noch nie gemacht. Sorry, falls es irgendwie Common Sense ist. Aber ich hatte danach das Gefühl, okay, jetzt das Geschirr wird nochmal einen Ticken sauberer. Irgendwie die Spülmaschine riecht besser. Also ich kann es sehr empfehlen, falls ihr auch eure Spülmaschine mal immer grundreinigen wolltet. Genau, sowas habe ich jetzt getan. Und ehrlicherweise, ich gehe da gerade total drin auf und ja, komme nach Hause und denke so, wow, unsere Wohnung ist mal sauber. Es dauert nicht lange nach der Kita, bis das nicht mehr so aussieht. Aber in den ja, paar Stunden, in denen das der Fall ist, freue ich mich sehr darüber gerade.
Finde ich auch voll gut, ne, dass man darüber dann auch einfach mal spricht und sagt, das kann einem total viel Spaß machen. Weil manchmal verspürt man ja auch so den Druck, okay, jetzt sind die Kita fremd betreut, jetzt muss ich irgendwie wieder in Anführungsstrichen was Sinnvolles machen. Aber dieses ganze Thema Care-Arbeit und alles, was damit zusammenhängt, kann ja auch total Spaß machen. Es gibt ja auch viele, die sich dafür entscheiden und ist ja auch total wichtig. Ich glaube, die Kinder werden das auf die eine oder andere Art wertschätzen, wenn es dann so schön zu Hause ist, glaube ich.
Tatsächlich hat die Große mit ihren 4 Jahren neulich zu mir gesagt, Mama, ich finde, du hast den besten Job der Welt. In dem Fall muss ich tatsächlich sagen, also ich hatte ihr das erklärt, ne, weil sie gefragt hat, was arbeitest eigentlich du oder was arbeitet der Papa, was arbeitest du? Und dann habe ich das halt erklärt, woraus meine Arbeit besteht und wie ich meinen Tag so fülle. Und dann kam es so aus tiefstem Herzen und ich finde, sie hat recht. Aktuell habe ich den schönsten Job der Welt und ich liebe das, dass ich meine Kinder nachmittags wieder abhole. Aber ich liebe es gerade auch, den Vormittag zu Hause zu verbringen. Und ja, noch habe ich da genug Aufgaben. Und ja, ich bin, glaube ich, bis dahin, wenn ich wieder anfange zu arbeiten, auf jeden Fall zu Hause mit Aufgaben auch ganz gut erfüllt. Und ich zumindest gehe da sehr drin auf.
Voll schön. Das freut mich voll, dass du die Zeit jetzt noch ein bisschen für dich nutzen kannst.
Aber du hast diese Woche, habe ich gehört, auch eine neue Kita-Erfahrung gemacht.
Ja, ich war bei meinem ersten Kita-Elternabend. Ich hatte nicht so viele Erwartungen, weil ich dachte, ich gehe da jetzt einfach mal ganz offen hin. Und natürlich kennt man ja auch schon einige Eltern, man kennt die ErzieherInnen, aber trotzdem ist es ja nochmal so eine andere Runde und man trifft sich ohne die Kinder und es ist jetzt nicht diese Situation, die man sonst kennt. Man holt die Kinder ab oder man bringt sie hin und trifft sich dann kurz und spricht miteinander, sondern ja, alle sind da und tauschen sich aus und es war auf jeden Fall eine neue Erfahrung für mich und eine sehr interessante Erfahrung. Es lief so, dass wir alle am späten Nachmittag in den Gruppenraum kamen. Die beiden Erzieherinnen waren da. Ich würde sagen, ungefähr die Hälfte der Eltern waren da von den Kindern, die in diese Gruppe gehen. Da habe ich eigentlich auch mit ein bisschen mehr gerechnet, um ehrlich zu sein, dass man da, aber ich glaube, das ist auch so typisch. Manche Eltern sieht man total häufig und andere eher nicht so. Und man kann die Informationen natürlich auch weitergeben, also ist ja auch gar nicht notwendig, dass alle da sind, aber es war eine relativ kleine Gruppe. Und dann war es tatsächlich so, dass man so die verschiedenen Persönlichkeiten kennengelernt hat. Also ich war diejenige, die Protokoll geschrieben hat, weil dann kam natürlich die Frage von den Erzieherinnen, wer schreibt denn heute Protokoll? Und natürlich schauten alle auf den Boden und wollten nicht. Und ich bin dann aber so, das kann doch jetzt nicht sein, dass die Erzieherinnen das Protokoll schreiben. Also habe ich das gemacht. Und dann hat man tatsächlich gemerkt, ne, es gibt die eine Mama, die ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis hat und sehr viel und auch sehr detailliert über ihre Kinder spricht. Es gibt die Mama, die sehr zurückhaltend ist. Es gibt die Mama, die sehr, sehr kritisch unterwegs ist und sehr, sehr viele kritische Nachfragen stellt. Und ich glaube, die Kombination am Ende war dann total gut, weil sich das dann sehr gut ergänzt hat. Ich gehöre, glaube ich, eher zu denen, die das ganze Thema Kita relativ locker sehen, solange es meinem Kind gut geht und ich zu Hause merke, der ist super drauf, der entwickelt sich gut, dann vertraue ich den Erzieherinnen zu 100% und bin da überhaupt nicht kontrollierend unterwegs oder muss ständig einen Bericht bekommen, was die da machen. Das wäre natürlich anders, wenn ich sehen würde, dass es meinem Sohn nicht gut geht. Aber so bin ich da sehr entspannt und habe jetzt eben bei dem Elternabend gemerkt, okay, es geht auch anders. Es gibt da durchaus Eltern, die sehr, sehr genau wissen wollen, wie der Tag so gestaltet ist, was die Kinder essen, wie sie sich untereinander beschäftigen. Und da hat man dann das ein oder andere Mal schon rausgehört, dass da vielleicht nicht ganz so viel Vertrauen ist oder dass da vielleicht auch ein bisschen Angst und Sorge mitschwingt. Ja, also es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung und ich dachte so, okay, es ist vielleicht doch ein bisschen so, wie man das in Filmen oder Serien sieht, dass da einfach sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinandertreffen und man dann über die Kinder spricht und natürlich, das ist mir leider da auch wieder aufgefallen, sind dann auch wieder ein, zwei Mütter dabei gewesen, die dann wieder sehr in dieses Vergleichen und in diesen Wettbewerb gegangen sind. Es fällt euch, glaube ich, auch da draußen sehr oft auf, dass man nicht nur im Kita-Kontext, sondern auch in der Familie, auf dem Spielplatz sehr viel mit diesen Vergleichen konfrontiert ist und dann schon erzählt wird, ja, mein Kind kann jetzt schon das und das und wie, dein Kind macht das noch nicht. Und das war auch wieder so eine Situation, wo ich dachte, okay, gut, dass ich mich inzwischen immer mehr davon befreie, mich diesen Vergleichen irgendwie zu stellen und dann immer zu überlegen, okay, kann mein Sohn das denn jetzt auch schon alles, sondern jedes Kind hat sein eigenes Tempo und das ist völlig in Ordnung. Aber ja, das sind natürlich auch wieder Themen, die da so aufgeploppt sind.
Ja, das glaube ich dir. Ja, wollen wir dann einsteigen ins heutige Thema? Puh, die Periode ist ausgeblieben. Die ersten Anzeichen sind da. Vielleicht liegt ja gerade bei euch auch schon ein positiver Schwangerschaftstest. Ich weiß noch, bei mir hat es damals sofort dazu geführt, dass meine Gedanken förmlich explodiert sind. Wir haben in der letzten Folge schon viel über Kinderwunsch gesprochen und ja, egal wie die Vorgeschichte war, in dem Moment, wo man weiß, ich bin jetzt schwanger, kommt irgendwie sofort unweigerlich diese Frage auf. Und jetzt?
Bei mir ging auch das Gedankenkarussell los. Ich habe tatsächlich als allererstes ausgerechnet, wann er denn zur Welt kommen könnte. Das hat mich total interessiert, wann sein Geburtstag sein könnte.
Ja, voll cool. Das war, glaube ich, auch eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe. Ich glaube, bevor wir jetzt so ganz tief ins Thema eingehen, würde ich nochmal gerne eine ganz kleine Rückwärtsrolle machen, nämlich eins nochmal vorwegzuschieben. Wir reden in dieser Podcast-Folge sehr viel darüber, wie glücklich wir schwanger waren, weil wir es uns so sehr gewünscht haben. Natürlich gibt es auch viele Frauen, denen es nicht so geht. Und auch wenn das in der ja, heilen Social-Media-Welt oft anders aussieht, als alle irgendwie lange auf ihr Baby warten und sich dann wahnsinnig freuen, wissen wir, dass schätzungsweise ja, jede fünfte Frau gar nicht so gerne schwanger ist und dass es dann sogar einige natürlich gibt, die gar nicht schwanger sein wollten, bei denen das Kind ungeplant, ungewollt ist, die vielleicht sogar in Notsituationen oder Krisensituationen unterwegs sind. Und ja, solltet ihr dazugehören, dann wollen wir euch natürlich als allererstes mitgeben, auch in dieser Situation seid ihr nicht alleine. Wie gesagt, jede fünfte Frau ist gar nicht so gerne schwanger. Dann gibt es ja eine Dunkelziffer, die das gar nicht sein möchte. Deshalb ganz, ganz wichtig, wir werden in der Zukunft sicherlich nochmal explizit auf Not- und Konfliktsituationen in der Schwangerschaft eingehen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn das in dieser Folge keine so große Rolle spielt, haben wir auf jeden Fall in den Shownotes für euch auch einige Informationen zusammengesammelt. Und das Wichtigste: geht zu eurer Gynäkologin, geht zu eurem Gynäkologen und lasst euch da beraten, egal in welche Richtung, egal wie es danach weitergeht. Das hängt natürlich von eurer persönlichen Situation ab, aber bitte geht mit eurem Körper achtsam um, geht mit euren Gefühlen achtsam um und ja, sucht euch Hilfe, wenn ihr sie braucht. Und wie gesagt, später im Podcast gehen wir da bestimmt noch mal kurz drauf ein und definitiv Hilfe, Seiten und Hilfsorganisationen findet ihr auch dazu in den Shownotes.
Genau, danke, dass du das nochmal so besprochen hast, weil wir natürlich auch irgendwie versuchen wollen, so viele wie möglich von euch da draußen mitzunehmen und ja, einfach deutlich zu machen, dass wir uns bewusst sind, dass unsere Geschichte eine von vielen ist und da sehr viele Frauen da draußen sind, die das anders empfinden als wir.
War dir eigentlich sofort klar, als du schwanger warst, was das jetzt für deinen Körper bedeutet oder ja, worauf du jetzt achten musst oder hast du dich ganz schnell informiert oder wie ist das gelaufen?
Also ich glaube, ich hatte schon ein ganz gutes Wissen und einen guten Informationsstand, weil ich während der Kinderwunschzeit sehr viel gelesen habe und deswegen waren halt diese ganzen Themen kein Alkohol, keine Zigaretten, kein rohes Fleisch. Das sind halt alles Dinge, die ich auch vorher schon nicht konsumiert habe, aber dann natürlich in der Schwangerschaft erst recht nicht. Ich weiß, dass ich mir dann sehr schnell eine App heruntergeladen habe und da konnte man quasi jeden Tag der Schwangerschaft nachverfolgen und da wurde dann kurz erklärt, wie entwickelt sich der Embryo und später dann der Fötus und wie entwickelt sich der Körper der Frau. Und das fand ich immer ganz gut, weil ich hatte dann irgendwann diese Routine, dass ich jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, einmal da reingeguckt habe und dann habe ich mich irgendwie gefreut, so, oh, das Baby ist so groß wie eine Blaubeere. Und gleichzeitig konnte ich irgendwie, stand dann da, ja, es kann sein, dass jetzt die ersten Anzeichen kommen und es kann sein, dass ihnen vielleicht etwas übel wird oder so. Das waren so diese anfänglichen Dinge, die ich getan habe und dass mir die App auf jeden Fall geholfen hat. Und dann natürlich in, ich glaube, der 8. Woche hatte ich dann den Termin bei meiner Gynäkologin. Also den habe ich auch ein bisschen herausgezögert, weil ich das auch in vielen Büchern und Ratgebern zu dem Thema gelesen habe. Also kann ich auf jeden Fall auch die Bücher von Karin Dannhauer empfehlen, die vielen von euch sicher bekannt ist. Und die empfiehlt auch, wenn man das irgendwie mental ganz gut aushalten kann, eher später als früher zur Gynäkologin zu gehen. Weil bei mir war es dann tatsächlich so, ich war in Woche 8 da und man hat wirklich das Baby gesehen, man hat den Herzschlag gesehen. Und es war nicht so dieses, man sieht noch nicht so viel, kommen Sie in der Woche nochmal wieder. Sondern das war, also ich habe dann die Schwangerschaft sofort bestätigt bekommen und das war für mich dann irgendwie total gut.
Ja, das habe ich ja tatsächlich erlebt. Ich war offensichtlich relativ früh da, nach dem Ja, ich habe es schon erzählt, unser Sohn ist ein Malediven-Baby und nach dem Urlaub durch die Langzeitreise und durch die Zeitverschiebung, ja, scheint mein Zyklus auch durcheinander gewesen zu sein. Also war der Eisprung offensichtlich deutlich später, als ich ihn angedacht hätte. Und ja, da war ich auch bei der Frauenärztin und die hat mir erstmal mitgeteilt, dass sie nicht glaubt, dass die Schwangerschaft halten wird, weil das Baby im Vergleich zu der eigentlichen Woche, in der ich hätte sein müssen, nach meinen Berechnungen zu klein war. Zu klein ist ja immer relativ, aber kleiner als sie angedacht hätte. Und ja, ich weiß noch, dass das eine harte Woche war, wie du schon sagst. Eine Woche später musste ich nochmal hin und eine harte Woche war, ja, weil man irgendwie nicht wusste, wo steht man gerade. Und ich war dann auch extrem erleichtert, als es dann eine Woche später hieß, alles in Ordnung, das Baby ist gewachsen, wir berechnen einfach den Zeitpunkt anders. Genau, und ja, ich glaube, das ist ein guter Tipp. Ein bisschen aushalten und dann einen Gynäkologentermin machen.
Ja, wäre meine Empfehlung, wenn man das irgendwie gut für sich verarbeitet bekommt, dann definitiv ein bisschen später gehen, weil also in der Phase, ja, sind so ein paar Tage ja schon entscheidend, wie viel man dann tatsächlich auf dem Ultraschall sehen kann. Aber ja, das merkt man jetzt vielleicht auch an unseren Geschichten und hat man auch schon in der Kinderwunschfolge gemerkt, auch diese erste Phase der Schwangerschaft ist nicht so total euphorisch und voller Freude, sondern vielleicht im ersten Moment, wenn man dann den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält. Für uns war das zumindest so, dass wir uns dann sehr, sehr gefreut haben. Aber dann geht es natürlich los, dass man genau weiß, okay, in den ersten 12 Wochen kann jetzt noch super viel passieren. Und darf ich mich jetzt schon so richtig drauf freuen? Darf ich schon mit jemandem drüber reden? Kann ich jetzt vielleicht noch irgendeine Vorbereitung treffen oder muss ich mich jetzt total zurückhalten? Das waren alles so Fragen, die ich mir in der Zeit gestellt habe.
Ja, ging mir tatsächlich, glaube ich, sehr ähnlich. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall zwei Sachen getan habe, bevor ich bei der Ärztin war. Ich habe nämlich auch immer gedacht, naja, diese Anfangszeit, da ist man erstmal, da erzählt man das noch niemandem und ist irgendwie ganz, ja, für sich und erstmal schwebt in diesem Babyglück. Und mal abgesehen davon, dass das ja nicht unbedingt der Fall ist. Also ich weiß, aber da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Ich habe bei meiner zweiten Schwangerschaft 18 Wochen lang gekotzt. Also das war nichts mit schöner erster Zeit. Aber wir wollen das jetzt natürlich auch nicht alles schlecht reden. Aber gerade speziell in Berlin, und ich schätze, es geht vielen, vielen von euch da draußen, die nicht in Berlin wohnen, genauso. Ja, gibt es so ein paar Dinge, die man am besten so schnell wie möglich macht. Hast du was gemacht, bevor du beim Arzt warst schon?
Ich habe eine Hebamme gesucht. Das war das Erste, was ich
Ja,
gemacht
große,
habe.
große
Und
Empfehlung an euch alle. Wirklich, die sind rar. Die Hebammen sind so, so wichtig. Sucht euch eine, so schnell ihr könnt.
lasst euch da bitte auch nicht irgendwie abwimmeln, weil ich hatte auch ein Telefonat mit einer Hebamme, die mich dann fragte, in welcher Woche sind Sie und haben Sie die Schwangerschaft schon bestätigen lassen? Und ich war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bei meiner Gynäkologin. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, also ich nehme Frauen grundsätzlich erst nach der 12. Woche auf. Und das habe ich auch nochmal nachrecherchiert und das ist nicht die Regel. Also Hebammen, das kann man an der Stelle auch nochmal sagen, sind auch für euch da, wenn ihr eine Fehlgeburt habt. Also wenn leider, leider der Fall eintreten sollte, dass die Schwangerschaft nicht weitergeht und ja, ihr dann diesen Prozess durchmachen müsst, das müsst ihr nicht alleine machen. Also die Hebammen werden auch von den Krankenkassen dafür bezahlt, dass sie euch in dieser Phase unterstützen. Das heißt, das ist bei mir tatsächlich ja eine Ausnahme gewesen, dass die Hebamme in dem Fall dann gesagt hat, nee, ich nehme die Frauen erst nach der 12. Woche, weil da gibt es auch sehr, sehr viele, die das nicht machen. Also ihr könnt da ruhig schon wirklich, sobald ihr den positiven Schwangerschaftstest in den Händen haltet, in die Kontaktaufnahme gehen, weil selbst wenn was passiert, eine gute Hebamme ist dann auch in dieser Zeit für euch da.
Also ich weiß, dass meine Hebamme auch sehr, sehr früh schon zugesagt hat und auch da schon gesagt hat, gut, dass du dich meldest. Ich habe schon etliche Frauen für diesen ja, Geburtsmonat sozusagen dann letztendlich. Also ja, kann das nur empfehlen, gerade in Großstädten. Aber ich glaube ehrlich gesagt, ich weiß es von einer Freundin, dass es auf dem Dorf auch nicht unbedingt einfacher ist, weil natürlich auch deutlich weniger Hebammen vorhanden sind. Dementsprechend ja, große Empfehlung, euch da jemanden zu suchen und die begleiten ja tatsächlich auch unter Umständen von Anfang an. Also ich weiß, dass meine Hebamme auch ja einen Teil der Vorsorge übernommen hat. Das kann man sich aussuchen, ob man das alles beim Gynäkologen oder bei einer Gynäkologin machen lässt oder eben, ob die Hebamme das mit übernimmt. Und Ich persönlich fand das sehr angenehm. Muss natürlich jede für sich entscheiden, aber das kann ich auf jeden Fall auch nur wärmstens empfehlen, dass ihr euch da frühzeitig drum bemüht, eine Hebamme an der Hand zu haben, die euch unterstützt. Gleiches gilt übrigens ja auch, wenn ihr eine spezielle, in Anführungsstrichen spezielle Geburt euch wünscht. Also wenn es eine besondere Geburtsklinik sein soll oder ein Geburtshaus, dann ist auch das leider, muss man ja fast sagen, eins der ersten Dinge, die ihr organisieren müsst, weil es einfach so rar gesät ist, dass ihr da ganz schnell am besten euch drum kümmert, um euch, es klingt so übel, aber die besten Plätze zu sichern.
Ja, das ist tatsächlich so. Also da lieber früher als später unterwegs sein. Ich würde sagen, das sind auch so die To-Dos, die ich als so Must-To-Dos bezeichnen würde. Also eine Hebamme suchen, sich vielleicht schon mal mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie möchte ich denn mein Kind gebären und wo möchte ich das machen. Und was ich dann noch gemacht habe, aber das ist auch wieder eine super individuelle Entscheidung, wie sehr man da planen möchte. Mein Mann und ich sind tatsächlich dann auch mal die nächsten Monate durchgegangen und haben überlegt, okay, ab wann bin ich im Mutterschutz? Wie lange möchte ich in Elternzeit bleiben? Wie lange möchte mein Mann aus Uni und Job raus sein, um mit uns zu Hause zu sein? Und damit einhergehend haben wir tatsächlich, hat aber mein Mann gemacht, muss ich dazu sagen, haben wir eine große Excel-Tabelle angelegt und einmal reingeschrieben, was haben wir gerade für Einnahmen, was haben wir für Ausgaben, wie verändert sich das, wenn wir in Elternzeit gehen und dementsprechend Elterngeld bekommen. Und also natürlich muss man das nicht machen, aber mir hat das eine gewisse Sicherheit gegeben, dass ich dann am Ende dieser Excel-Tabelle gesehen habe, okay, das passt alles und dann bin ich irgendwie entspannter in dieser Schwangerschaft gewesen und habe mir nicht mehr so viele Gedanken um alles gemacht, was dann danach kommt.
Ja, finde ich total gut. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich für jeden sehr individuell, wie er da rangeht. Aber ja, sich einfach Gedanken darüber zu machen, wie stellt man sich die nächsten Monate vor, ist, denke ich, immer eine gute Idee. Und ich glaube, das passiert auch automatisch, ne? Dass man so ins Träumen gerät und eben viele Dinge sich ausmalt und dass das dann ja auch damit einhergeht. Wir haben uns tatsächlich, bevor irgendjemand außer uns von der Schwangerschaft wusste, um einen Kita-Platz bemüht, weil mein Mann, glaube ich, kurz vorher einen Artikel, ich meine damals vom Spiegel, ich will jetzt nichts Falsches sagen, gelesen hat, in dem stand, dass man in Berlin am besten Kuchen backt, wöchentlich für die Kita, in die man gerne möchte, um überhaupt einen Platz zu bekommen. Und damals war dieser Kita-Navigator, das wird allen, die jetzt nicht in Berlin sind, nicht viel sagen, um das kurz anzureißen, das sind ist quasi eine Koordinationsstelle, die man auf jeden Fall organisiert haben muss für sich, wenn man sich auf verschiedene Kitas bewerben möchte. Und in Berlin muss man das, sonst ja, ist eigentlich ein Kita-Platz quasi eher ein Glücksfall. Genau, und der war damals ganz neu. Dementsprechend haben wir das gemacht, bevor irgendjemand anders wusste, dass wir überhaupt ein Kind erwarten, wusste das schon die Kita.
Ja, das ist echt krass. Wir haben das tatsächlich ganz anders gemacht, aber ich glaube, das hatte auch den Grund, dass ich mich wohl damit gefühlt habe, eine Hebamme zu suchen und mich auf die Elternzeit vorzubereiten. Aber dieser Kita-Start, der dann ja nochmal ein Jahr später war, der war für mich so weit weg, dass ich mich zu dem Zeitpunkt, auch weil ich da in der gerade in diesen ersten 12 Wochen in dieser Frühschwangerschaft nochmal mit Ängsten zu kämpfen hatte aufgrund unserer Kinderwunschgeschichte, dass ich das so ein bisschen vor mir hergeschoben habe und irgendwie dachte, boah, ich will mein Glück jetzt nicht herausfordern. Ich will jetzt nicht schon mich für einen Kita-Platz anmelden, wenn ich noch nicht mal weiß, ob das jetzt alles gut ausgeht. Aber ja, grundsätzlich gilt da auch die Devise, gerade in Großstädten, dass man sich da lieber früher als später drum kümmert. Ich kann euch aber beruhigen, ich habe mich dann um den Kita-Platz gekümmert, eine Woche bevor mein Sohn auf die Welt kam und es hat alles geklappt.
Wobei ja selbst das noch früh ist, ne? Muss man ja auch mal sagen, im Vergleich zu dem, was ich von meiner Mama weiß, wie es damals abgelaufen ist bei mir. Also da war halt klar, ich gehe in irgendeine Kita in der Nähe und dann hat man sich da mal kurz angemeldet und dann bin ich da in die Kita gegangen. Also da war es noch nicht so ein riesiges Thema. Ja. Dementsprechend auch das ist ja noch früh, dass man sich um einen Kita-Platz bemüht für ein Kind, was noch nicht mal auf der Welt ist. Aber jetzt haben wir sehr viele Sachen gesagt, die anstrengend sind, stressig, ja, sehr viel irgendwie, was organisiert werden muss. Vielleicht machen wir noch mal einen Schwenker dazu, was ja vielleicht auch schön ist in den ersten 12 Wochen, wenn man es denn machen will. Hast du das da schon deiner Familie erzählt oder Freunden?
Ja, also wir haben es unseren Familien und auch einigen Freunden erzählt, nachdem wir den ersten Termin bei meiner Gynäkologin hatten. Das war in der 8. Woche und da haben wir ja ganz, ganz typisch das erste Ultraschallbild bekommen. Wir haben den Herzschlag gehört und da weiß ich noch, dass wir den Termin an einem Freitag hatten und dann sind wir an dem Wochenende in Wuppertal gewesen bei meiner Familie und da haben wir es dann erzählt persönlich. Und dann quasi so peu à peu Freunden und anderen Familienmitgliedern, immer wenn wir sie persönlich gesehen haben. Ich weiß, wir haben telefoniert und dann habe ich dir, glaube ich, bei WhatsApp das Ultraschallbild geschickt. Und ja, das waren auch so in diesen ersten 12 Wochen die schönen Momente, die so am meisten Spaß gemacht haben, weil alle sich so sehr mit uns gefreut haben und weil man dann so diese Freude und dieses Glück mit anderen teilen konnte und wir uns auch bewusst dazu entschieden hatten, in diesen ersten 12 Wochen schon darüber zu sprechen, weil ja unser Umfeld auch von der Kinderwunschreise wusste und ich halt wusste, wie unterstützend das war und wie sehr mir das geholfen hat, dass Leute wussten, was wir erlebt haben. Und deswegen haben wir sehr, sehr schnell gesagt, okay, wir wollen es noch für uns behalten, bis wir diesen ersten Termin haben, aber dann wollen wir es eigentlich allen erzählen. Und das war jetzt im Nachhinein auch die richtige Entscheidung, so früh schon darüber zu sprechen. Mir ging es verhältnismäßig gut in den ersten 12 Wochen, deswegen brauchte ich nicht großartig Unterstützung. Aber ne, da kommen wir wieder zu, wir haben kein Dorf in Berlin. Das kann natürlich auch ganz anders sein, wie es in den ersten 12 Wochen so aussieht. Und dann ist es natürlich total wichtig, dass man Unterstützung bekommt und sowohl mit diesen körperlichen Symptomen als auch mit allen Dingen, die so mental passieren, nicht alleine ist.
Ja, absolut. Ich finde, das ist echt ein guter Übergang nochmal. Ich habe das ja eben schon gesagt. Ich hatte eine traumhafte erste Schwangerschaft mit überhaupt keinen Schwangerschaftssymptomen und habe eine zweite Schwangerschaft, die trotzdem schön war, muss ich auch dazu sagen. Ich kann mich noch an die Szenen erinnern, dass wir draußen auf dem Balkon saßen und Nachbarn gekocht haben unter uns und die Balkontür zum Lüften geöffnet haben und es kam wirklich so ein Schwallgeruch nach oben. An jedem anderen Tag hätte ich das wahrscheinlich toll gefunden, weil es riecht einfach gut, aber in der Schwangerschaft habe ich mir eine Hand vor Mund und Nase geschlagen und manchmal hatte ich Glück, dass ich dann gerade noch so drumrum gekommen bin und ganz oft habe ich aber wirklich mich, habe ich gerade noch es bis zur Toilette geschafft und habe alles wieder ausgespuckt. Also ich konnte ganz wenig essen und vor allen Dingen nichts riechen. Also ich konnte unseren Kühlschrank nicht mal öffnen am Anfang und das ist schon echt eine Herausforderung. Und ich war so froh, dass mein Mann in der Zeit sehr viel das Kochen übernommen hat, beziehungsweise vor allen Dingen das Kochen für meine Tochter übernommen hat, weil ich dann einfach mit den Gerüchen nicht in Kontakt kommen musste. Und ja, ich konnte einfach ein Brot essen und es war okay. Und ich musste mich nicht mit irgendwie warmem Essen auseinandersetzen. Das ging einfach nicht.
Kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ich musste mich nie übergeben in der Schwangerschaft, aber mir war immer übel. Und ich weiß noch so, dieses ständige, flaue Gefühl im Magen, das fand ich echt hart. Und ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass ich, glaube ich, in der 12. oder 13. Schwangerschaftswoche war und dann mit einer Freundin einen kurzen Ostseeurlaub gemacht habe. Und das bringt mich auch wieder zu, es ist so wichtig, dieses Dorf zu haben und da vielleicht auch ganz offen mit Freundinnen drüber zu sprechen. Die hat mich dann in dieser Woche so richtig bemuttert. Und ich habe das so genossen, weil sie dann gekocht hat und auch nicht sauer war, wenn ich es nicht gegessen habe, weil mir schlecht war. Und war total rücksichtsvoll und ist total auf meine Bedürfnisse eingegangen und ist dann auch, hat einen Tag mal was alleine unternommen, weil mich die Müdigkeit so übermannt hat. Und das war total gut und habe ich dann auch wieder festgestellt, es war die richtige Entscheidung, so früh darüber zu sprechen, weil man dann auch Unterstützung bekommen kann.
Also egal, wie ihr euch jetzt entscheidet, ob ihr das früh schon verkündet oder erst viel später, ich glaube, wir können irgendwie zusammenfassend sagen, ja, lasst euch so gut, wie es irgendwie geht, helfen, nehmt Hilfe an, auch schon in dieser ersten Zeit. Und ja, ihr dürft natürlich auch sagen, ich bin total happy, schwanger zu sein und trotzdem ist es gerade anstrengend und trotzdem ist es alles neu und ich fühle mich unwohl. Das ist völlig in Ordnung. Also ja, sucht euch da Unterstützung so weit, wie es irgendwie möglich ist. Und ich finde, da sind wirklich Gynäkologen, Gynäkologinnen, wir haben es schon gesagt und echt ein Loblied können wir eigentlich drauf singen auf die Hebammen. Die sind da einfach die ersten und die besten Ansprechpartner. Aber gerade wenn es um Schwangerschaftsübelkeit geht, es gibt so viele unterschiedliche Theorien, was hilft. Also wenn ihr euch da Freunden anvertraut, die dasselbe vielleicht erlebt haben, gerne natürlich auch, wir verweisen da immer wieder drauf, auf unserem Instagram-Kanal euch dazu austauscht, was euch persönlich geholfen hat. Mir ging das wirklich so, ich habe so viele unterschiedliche Tipps gehört und manche haben funktioniert und manche nicht. Und ich glaube, wenn ich sie nicht alle irgendwie gehört hätte, dann hätte ich den einen oder anderen Tag noch unschöner verbracht. Dementsprechend ja, bin ich total dankbar dafür, dass es so viele gab, die da unterstützt haben. Also ja, unterstützt euch da gegenseitig und teilt eure Erfahrungen gerne mit uns und mit anderen Mamas, denen es vielleicht, oder werdenden Mamas, denen es gerade auch so geht. Und trotz allem, natürlich gilt es, versucht es irgendwie schön zu finden und zu genießen, wenn ihr denn könnt. Das wünschen wir euch auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr besondere Zeit. Und um auch nochmal was Positives zu sagen, natürlich sind die allermeisten sehr, sehr müde, haben mit Übelkeit zu kämpfen. Aber gleichzeitig ist es auch noch eine Phase, wo man schon noch ziemlich beweglich ist, wo der Bauch noch nicht so groß ist, also wo diese offensichtlichen Veränderungen noch nicht so stark sind. Das kommt ja dann alles in den folgenden Monaten. Und ja, deswegen kann man vielleicht versuchen, das Ganze auch so von der positiven Seite zu sehen. Ich kann aber auch komplett verstehen, wenn man die ersten 12 Wochen überhaupt nicht in schöner Erinnerung hat. Also wenn man dann wirklich so sehr von dieser Schwangerschaftsübelkeit betroffen ist, gibt ja auch Frauen, die dann tatsächlich ins Krankenhaus müssen und eine Infusion bekommen, weil die gar nichts mehr bei sich behalten. Also denen möchte ich auf gar keinen Fall sagen, versucht es zu genießen, sondern ihr kommt da durch, es wird besser. aber ja, grundsätzlich ist es natürlich eine super besondere Zeit, diese ersten Wochen.
Na dann, gehen wir doch direkt dazu über, zu sagen, was können wir euch empfehlen? Was haben wir für euch recherchiert? Tatsächlich kann ich besonders empfehlen eine Podcast-Folge. An der Stelle sei mal verwiesen auf den Hebammen-Salon. Wirklich ein ganz, ganz toller, ganz, ganz toller Podcast mit vielen, vielen tollen Folgen. Und ja, thematisch würde ich sagen, insofern eine tolle Ergänzung zu unserem Podcast, als dass es eben viel um die Grundlagen eigentlich zum Thema Schwangerschaft und Mama sein und überhaupt geht. Und ja, es gibt eine Folge zur Frühschwangerschaft vom Hebammensalon, die wirklich ganz viele Grundlagen nochmal aufzählt. Hört die euch super gerne an, die hilft. Und dann haben wir euch etliche Kanäle bzw. Websites aufgelistet in den Shownotes, die eigentlich alle einen ähnlichen Ansatz haben, die alle von offizieller Stelle sind, an denen ihr euch wirklich gut entlanghangeln könnt, wo ihr auch in Krisen- oder Notsituationen Hilfe bekommt. Aber wichtig, nicht nur, die wirklich auch Beratung bieten. Es gibt ein Hilfetelefon für Schwangere, wo wirklich rund um die Uhr anonym Fragen beantwortet werden, wo ihr Hilfe bekommen könnt. Ja, klickt euch da gerne durch, wenn ihr das braucht. Da gibt es wirklich so viele tolle Einrichtungen. Die Caritas hat eine Beratungsstelle. Ja, wie gesagt, es gibt vom Bund etliche Einrichtungen. Können wir nur empfehlen, euch da einmal reinzulesen. Falls ihr Hilfe braucht, da werdet ihr auch fündig, was Beratungsstellen angeht. Gerade zur Frühschwangerschaft, gerade wenn es Probleme gibt, gibt es da zum Glück viele Organisationen, an die ihr euch wenden könnt.
Worauf wir jetzt in dieser Folge nicht eingegangen sind, sind so diese ersten Vorsorgeuntersuchungen in der Frühschwangerschaft. Das kann ja auch ein schwierigeres Thema sein, je nachdem, für welche Untersuchungen ihr euch entscheidet. Das kann am Anfang sicher auch überfordernd sein, weil man natürlich ab Sekunde 1 das Beste fürs Kind möchte. Da sind wir jetzt bewusst nicht drauf eingegangen. Da gibt es, wie gesagt, den Hebammensalon. Die erzählen in der Folge zur Frühschwangerschaft auch nochmal, welche Untersuchungen werden angeboten, welche sind zu empfehlen, welche sollte man wirklich machen. Und dann gibt es natürlich auch Untersuchungen, da sollte man idealerweise vorher ja schon gründlich drüber nachdenken, was man denn mit einem möglichen Ergebnis dieser Untersuchung machen würde. Wie gesagt, das haben wir jetzt heute ausgeklammert, aber da gibt es viele, viele Expertinnen, die da sehr gut drüber aufklären.
Ja, ich glaube, damit haben wir euch heute ein gutes Konstrukt geboten und können euch jetzt total gerne wieder auf unsere Kanäle verweisen. Ihr findet unseren Podcast überall. Schreibt uns gerne eine Bewertung, schreibt uns gerne eine E-Mail. Auch die Mailadresse findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Schreibt uns gerne bei Instagram, kommentiert gerne, wie immer, alles, was zur heutigen Folge online geht. Und ja, wir hören uns nächste Woche Sonntag schon wieder. Und dann geht es bei uns ums zweite und ums dritte Trimester und alles, was da so wichtig wird. Und ja, oft ist es ja wirklich die schönste Zeit, ja, bevor wir uns dann dem super spannenden Thema Geburt und Wochenbett widmen. Genau, wir freuen uns auf die nächsten Wochen.
Ja, wir freuen uns. Bis dann.
Tschüss.